Gut seht ihr aus. Guten Morgen. Dankeschön. Das wollte ich eigentlich hören. Das war der Zielgedanke eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kann einfach nicht weggucken. Überall liegt Glas, ramponierte Autos, Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden, Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr. Alle sind da. Ein blau-rotes Lichterspektakel auf der A81. Seit dem 1. Januar diesen Jahres gibt es höhere Strafen für sogenannte Gaffer. Gaffer sind Leute, die neben dem Drama stehen und einfach nur zuschauen. Das Wort Gaffer kommt ja aus dem Theater. Es sind ja die sogenannten Oberbeleuchter, die dafür sorgen, dass man alles gut sieht, selbst aber nie vor die Kamera treten, sich also völlig raushalten. Gaffer im Straßenverkehr machen eigentlich genau das Gleiche. Nur halt im echten Leben. Sie schauen belustigt oder auch entsetzt zu, finden daran irgendwie Nervenkitzel, halten sich aber aus der Handlung völlig raus. Sie sind nur schaulustig. Im schlechtesten Fall stehen sie dann auch noch dumm im Weg rum, wenn andere helfen wollen. Wer also an einem Unfallort gafft und den Rettungskräften dabei den Weg versperrt, der muss in Deutschland mittlerweile mit vierstelligen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen rechnen. Also halten, um zu filmen, ist absolut verboten. Verrückt eigentlich, was wir für Gesetze brauchen, oder? Aber so ist der Mensch, er ist neugierig, aber gerne auf sicherer Distanz. Und so ähnlich ist es auch am sogenannten Himmelfahrtstag. Der war ja diese Woche, ihr habt es gemerkt daran, dass es einen gratis Urlaubstag gab. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen und vielleicht können wir dann mehr sagen als der Alex darüber, was wir mit diesem Tag verbinden. Ich hoffe, ich gebe mir Mühe. Lesen wir nochmal aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Ich lese mal aus der Basisbibel, die liegt auch an euren Plätzen rum, wer mitlesen möchte. Kann aufschlagen, Apostelgeschichte 1. Dort steht: Lieber Theophilus, im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, durch den Heiligen Geist noch Anweisungen gegeben. Nach seinem Leiden zeigt er sich ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er von ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen. Genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Soweit mal der Text aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte enthält den Bericht über, ich nenne es mal, den vierten und fünften Akt der explizit christlichen Heilsgeschichte und begründet damit irgendwie zwei gesetzliche Feiertage in Deutschland, nämlich Himmelfahrt, das war letzte Woche Donnerstag, und Pfingsten, das ist nächste Woche Sonntag. Weihnachten, Karfreitag und Ostern sind noch Teil der Evangelien. Die berichten ja davon, wie Jesus Mensch wird, von seinem Leben und von seiner Lehre und dann auch von seinem Sterben und seiner Auferstehung. Also es schließt an die Geschichte Israels an und begründet dann eben, wie wir es schon gehört haben, Weihnachten, Ostern. Genau. Also 5 der 6 ganz großen christlichen Feiertage werden von uns gefeiert, weil sie in der Bibel berichtet werden. Ein Feiertag steht ja noch aus. Diesen Feiertag, da gibt es auch noch gar kein Datum zu, aber der wird kommen, nämlich wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird es eine legendäre Feier geben, da bin ich mir ziemlich sicher, die den Rest bis dahin ziemlich in den Schatten stellt. Der Schreiber des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte, das ist ja ein Doppelwerk und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es eigentlich faszinierend. Man muss die zusammenlesen, sonst versteht man manches nicht, sowohl im Evangelium als auch in der Apostelgeschichte. Und die Tradition sagt, es war Lukas, der sie geschrieben hat und er beginnt seine Erzählung in der Apostelgeschichte damit, dass er einem Menschen namens Theophilus anfängt zu erzählen. Und Theophilus, das ist ja ein Name, vielleicht auch ein symbolischer Name, da streitet man drüber. Und er bedeutet ja so viel wie, oder ist eine Zusammensetzung aus Theos, also Gott, und Philos, also Freund oder Liebe oder sowas in der Art. Und bedeutet letztlich, er schreibt an jemanden, der Gott liebt oder der von Gott geliebt ist. Oder man könnte auch übersetzen, der ein Freund Gottes ist. Vielleicht richtet sich damit die Apostelgeschichte ja auch an den einen oder anderen von uns. Lukas erzählt in der Apostelgeschichte von Beginn an damit, dass er sagt, als Jesus auferstanden ist von den Toten, hat er sich 40 Tage lang Zeit genommen, um seine Apostel zu unterrichten. Es müssen anstrengende 40 Tage gewesen sein, Seminartage zum Thema das Reich Gottes. Wie Mose auf dem Berg Sinai 40 Tage lang nach biblischer Überlieferung die Gesetze von Gott empfängt, um sie seinem Volk weiterzugeben, so unterrichtet jetzt Jesus 40 Tage lang seine Apostel. 40 Tage, denn auch sie werden ein Volk zusammenrufen, das nun für die Gerechtigkeit Gottes und seine Barmherzigkeit in dieser Welt einstehen wird. Das Volk Gottes soll jetzt ein Abbild sein von den Plänen Gottes, von dem, was er für die Menschheit getan hat. Ich muss ehrlich sagen, ich würde alles stehen und liegen lassen, auch jetzt würde ich direkt gehen, wenn ich dieses Seminar besuchen dürfte. Ich glaube, das muss unglaublich spannend gewesen sein, Jesus zu hören, wie er davon spricht, wie Gott eine neue Weltordnung schaffen wird. Was es bedeutet, darin Bürgerrecht zu haben. Darüber, was es heißt, Anteil an dieser neuen Welt Gottes zu haben und welche Prinzipien dieses Reich prägen werden. Von der Kultur, die da gelebt wird und die Werte, die da wichtig sind. Ich denke, an Leidenschaft und Klarheit ist dieses Seminar Jesu nicht zu übertreffen, als er von dem Reich seines Vaters schwärmt und seine Jünger mit hineinnimmt. Das muss wirklich inspirierend gewesen sein. Ja, vielleicht würde ein Auffrischungskurs in dieser Sache uns auch als Gemeinde ganz gut tun. Ich denke nämlich, ab und zu sind wir doch noch recht weit weg von dem, was Reich Gottes eigentlich sein könnte. Gut, nachdem Jesus jetzt seinen Aposteln all das gesagt hat und ihnen dann auch die Zusage macht, dass sie in Kürze von Gottes Lebenskraft erfüllt werden würden, kommt von den Aposteln eine Frage. Und sie lautet: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Vers 6. Und diese Frage, sie macht deutlich, dass die Apostel trotz des Spezialunterrichts noch in einigen Punkten den Stoff nicht so recht einordnen können. Verständlich, denn Gottes Gedanken, sie passen ja ganz schwer nur in unsere Kategorien und die Schubladen, die wir so haben. Sein Reich, das muss man sagen, sprengt einfach all das, was wir uns wünschen und vorstellen könnten. Die Apostel, sie fragen nach dem Reich Israels, während Jesus schon von einem allumfassenden Herrschaft Gottes spricht über die ganze Welt, über seine ganze Schöpfung, über all das, sind sie noch gefangen in einem Denken der Väter. Cool ist, Jesus bleibt dogmatisch ziemlich entspannt, nicht so entspannt wie ich wahrscheinlich, also beziehungsweise ich wäre nicht so entspannt gewesen. Aber er macht seinen Aposteln doch klar, dass die zeitlichen Abläufe und die Zeitpunkte, dass sie die ruhig Gott überlassen können. Er sagt, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt und fügt dann noch betonend an, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Ich finde das intellektuell zumindest mal total befreiend. Es gibt nämlich so viele dicke und teils sehr ungesunde, verwirrende Bücher über genau diese Fragen, die Jesus hier vom Tisch fegt. Weltgeschichte und Heilsgeschichte hat Gott in seiner Macht und Weisheit voll im Griff. Er hat sie zur Chefsache gemacht und wir brauchen uns da gar keinen Stress geben. Und da, wo der Mensch in seiner Begrenztheit grundsätzlich zu klein ist, um die Dinge Gottes in sein Denken reinzupacken, da wird Gott schon seine Vision für diese Welt, seinen Willen schon durchsetzen. Das wird alles kommen, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und ich muss sagen, wenn ich mich so umschaue, also sowohl in den Spiegel als auch in den Raum, dann merke ich, hey, zum Glück, Gott sei Dank, zum Glück hängt es nicht an uns, denn sonst würden wir uns schon lange im freien Fall befinden. Wenn die Königsherrschaft Gottes an dir und an mir und uns als Christusgemeinde hängen würde, dann wäre diese Welt verloren. Und deswegen beten wir ja schon fast gebetsmühlenartig jeden Sonntag, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Weil wir darauf vertrauen müssen, dass Gott es tun wird und nicht wir. Und doch enden die Worte Jesu hier nicht, sondern er sagt seinen Leuten, ihr werdet meine Zeugen sein. Die Welt wird von euch hören müssen. Und dazu werdet ihr eine Erfahrung machen. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Und sie wird all das übersteigen, was ihr bisher erlebt habt. Ihr werdet die Kraft Gottes erfahren, den Heiligen Geist. Er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft. Er hat getauft zur Umkehr, zu dem Ruf, ein neues Leben anzufangen, sich abzukehren von einem schlechten Leben und kann aber und muss dabei letztlich stehen bleiben. Aber er sagt, ihr werdet mit einer anderen Taufe getauft werden, nämlich mit der Taufe des Heiligen Geistes. Und dieser Geist wird euch eine neue Qualität des Menschseins erfahrbar machen. Also den Blick nach vorne geben, nach vorne ermöglichen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass diejenigen dann bessere Menschen sind, automatisch. Das könnte zwar mit der Zeit so ein bisschen irgendwie werden. Aber dass diejenigen, die diese Erfahrung gemacht haben, noch viel mehr darüber staunen, wer Gott ist, weil sie Einblick bekommen in die Kraft, in die lebensbejahende Kraft des Reiches Gottes. Also man könnte sagen, weil sie eine Hoffnung für die Zukunft bekommen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeuten könnte. Dazu nächste Woche mehr. Und dann habe ich mich gefragt, für was stehen wir denn mit unserem Zeugnis derzeit als Christen? Man muss ja sagen, wir Christen, wir reden nicht gerade wenig. Und wenn ich in die Medien schaue, für welche Botschaft wir insgesamt wahrgenommen werden, dann stellen sich mir schon ein paar Fragen über die Art und Weise, wie wir unser christliches Zeugnis ablegen. Und vielleicht ist es mal wieder Zeit, darüber nachzudenken, was es heißt, wenn Jesus 40 Tage lang über das Reich Gottes erzählt. Und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Wie das Reich Gottes und das, was Jesus getan hat, wie das zusammenhängt. Ich glaube, es würde unsere Augen öffnen. 40 Tage mal darüber nachzusinnen, was das auch für unser Leben und unsere Gemeinschaft bedeutet. Und mein erster Eindruck ist, dass die Botschaft vom Reich Gottes, diese frohe Botschaft für alle Welt, sich nicht in Sexfragen, emotionalen Hochgefühlen und Jenseitsfantasien irgendwie erschöpft, sondern dass das Reich Gottes irgendwie mehr sein muss. Wie dem auch sei, mit dem Auftrag ausgesprochen, dass Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt, passiert jetzt Himmelfahrt. Und es ist ein aufschlussreiches Ereignis, das ist, warum auch immer, kommen wir gleich zu, in den Kanon der christlichen Feiertage geschafft hat. Hat ja nicht jeder geschafft, jedes Ereignis. Und so berichtet uns Lukas Folgendes. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Es gibt ganz tolle Kunstwerke, wie man sich das vorstellen kann. So, dann geht's weiter. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Und dann standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genau so, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Jesus wird jetzt dieser Welt enthoben. Eine Wolke umschließt ihn und plötzlich ist er weg. Schon irgendwie mysteriös. Die Wolke ist ein Symbol für den Raum der Erscheinung Gottes. Wenn man im Alten Testament ein bisschen blättert, wird man feststellen, dass die Wolke immer da auftaucht, wo Gottes kraftvolle Gegenwart und doch seine nicht greifbare Gegenwart für Menschen erlebbar wird. Die Wolke ist Raum und zeitlose Gegenwart oder dieser Ort, der Zeit und Raum übersteigt, an dem Gott ist. Die Wolke ist sozusagen der Wohnort Gottes, der sich zeigt, aber den der Mensch nicht sein kann, beziehungsweise nicht bleiben kann. Sozusagen die unzugängliche Welt Gottes. Dafür steht diese Wolke. Ein großes, großes Geheimnis. Gott ist da und doch irgendwie für uns nicht fassbar. Und der auferstandene Jesus aus Galiläa wird in diese Welt Gottes hineingenommen. Er darf rein. Er wird aufgenommen in diese Wolke. Und so ist Himmelfahrt nicht nur irgendwie ein Ortswechsel einer Person, also man muss irgendwie erklären, wie Jesus jetzt von hier nach da kommt, sondern es zeigt, dass Gott seine Schöpfung wiederhergestellt hat. Ich erkläre das. Der Mensch betritt in Jesus erneut Gottes Herrlichkeit. Der Raum der Herrlichkeit Gottes, aus dem er aufgrund seiner Sündhaftigkeit rausgefallen ist. Endgültig betritt menschliche Natur in Jesus Christus die Gemeinschaft mit Gott. In Jesus. Das ist, was an Himmelfahrt passiert. Der Raum, der dem Menschen nicht zugänglich ist, wird in Jesus Christus, der ja wahrer Mensch und wahrer Gott ist, betreten. Was an Himmelfahrt feiern, ist also nicht irgendwie nur ein Rocket Man oder den erfolgreichen Start einer Weltraumexpedition oder die ersten Schritte irgendwie außerhalb dieser Erde, sondern wir feiern, dass hier die Lebensgemeinschaft des Menschen mit Gott erneuert wird. Dass Geschöpf und Schöpfer zusammenkommen. Dass der Vater aller Dinge seinen Sohn Jesus Christus, den Menschen aus Galiläa zu sich holt. Man könnte sagen, der Vater zieht seinen Sohn heraus und empor. Damit wird die Geschöpflichkeit des Sohnes, wie es ja Johannes in seinem Evangelium beschreibt, das Wort wurde Fleisch. All das wird aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so wie aus einem theologischen Lehrbuch, aber es ist für unser Verständnis und für unseren Glauben eigentlich sowas von zentral. Deswegen lohnt es sich auch jedes Jahr daran neu zu denken. Gott sagt nämlich Ja zum Menschen aus Fleisch und Blut. Er sagt Ja zu uns, wie wir sind. Nicht zu dem Geist Menschen in dir oder sonst irgendwas, sondern so wie du bist. Als Geschöpf Gottes. Jemand, der beschränkt ist. Der aus seiner Rolle gefallen ist und der seitdem Schaden, Schande und Angst im Beziehungsnetzwerk der Schöpfung hinterlässt. Der ewige Christus nimmt uns in seinem Menschsein mit hinein in Gottes Herrlichkeit. Oder wie der Hebräerbriefschreiber es sagt, er ist der Erste unter vielen Brüdern. Er geht uns voraus. Und zwar als Erster. Der Mensch darf jetzt bei Gott sein und er darf sogar das Reich Gottes ererben. Das ist nämlich die Aussage beim Hebräerbrief. Er ist der Erste unter vielen Brüdern. Das ist ja nicht, dass es keine Schwestern geben wird, aber Brüder haben damals geerbt. Und so dürfen auch wir das Reich Gottes ererben, als die, die mitgehen dürfen, die Jesus folgen dürfen in diese neue Welt. Der Mensch darf bei Gott sein und er darf seine Welt ererben. Schöpfer und Geschöpf sind in Jesus Christus versöhnt. Und deswegen kann Jesus im Johannesevangelium sagen, ich bin der Weg, der wahrhaftig hält und zum Leben führt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bereite euch eine Wohnung in der Gegenwart Gottes. Ihr dürft dabei sein, es gibt einen Platz für dich. Das, was der Vater in der Geburt Jesu in dieser Welt verbunden hat, nämlich Mensch und Gott, bleibt auch in Gottes neuer Welt verbunden. Es wird nicht mehr getrennt. Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott betritt die Herrlichkeit Gottes. Gott verbindet sich auf ewig mit uns. Und darum ist dieser Tag ein Feiertag in der christlichen Tradition, durchdrungen von einer Hoffnung, dass auch wir mal diesen Schritt machen dürfen, dass auch wir mal hineintreten dürfen in diese Wolke der Herrlichkeit Gottes. und nichts von uns abgetrennt werden muss. Du nicht halb oben ankommst oder zu 5%, weil der Rest einfach nicht reinpasst, sondern dass Gott sagt, du bist versöhnt, du darfst kommen. Ja, die Apostel starren mit offenen Mund und aufgerissenen Augen, so ähnlich wie der ein oder andere jetzt gerade hier, ein bisschen überreizt nach oben. Das ist ein bisschen viel Spektakel, ein bisschen viel Theologie für einen Tag. Und sie glotzen hinterher, und als Thomas gerade sein Handy rausholen will, um das Ganze für seine Instagram-Story festzuhalten, da sagen zwei Männer in Weiß, was gafft ihr? Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und glotzt nach oben? Das könnte jetzt teuer werden, oder? Vierstelliger Betrag mal 12 oder 11, das könnte schon teuer werden. Gaffen, tatenlos rumstehen, oh, 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 oh. Aber die beiden Männer sind in guter Absicht da. Sie sind ja in Weiß und nicht in Blau unterwegs. Und sie weisen die Apostel auf etwas hin. Sie erinnern sie, dass sie ihren Blick jetzt neu ausrichten sollen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Christen auch mal gut in Erinnerung, was wir uns mal erinnern sollten. Unser Blick ist so oft nach oben gerichtet, und das ist vielleicht ein guter Anfang. Aber die zwei Männer in Weiß, die sagen, ein neuer Fokus muss euch eigentlich treiben. Euer Blick muss nach vorne gehen, nach rechts und links. Nach Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Welt. Das ist jetzt euer Fokus. Das ist das, was ihr jetzt zu tun habt. Die Heilszeit hat begonnen. Der erste von vielen Brüdern ist vorausgegangen. Der Countdown zur Wiederherstellung dieser Welt, zur Wiederkunft Jesu, hat angefangen zu ticken. Der läuft jetzt. Deswegen geht's jetzt los. Steht nicht rum, sondern macht euch auf. In der Lebenskraft Gottes dürft ihr ausgerüstet nach vorne gehen und von dem erzählen, was Jesus getan hat. Wie er sein Reich zugänglich macht für alle Menschen. Erzählt von diesem Reich und seinen Auswirkungen in deinem Leben. Und da merken wir schon, Zeuge sein hat etwas damit zu tun, dass ich es selbst erlebt habe. Und deswegen ist Pfingsten, dieses Ereignis, auf das die Jünger an dieser Stelle noch warten müssen, so zentral, weil wir können von nichts erzählen, was wir nicht erlebt haben. Und diese Erfahrung von Pfingsten, diese Erfahrung, dass der Geist Gottes mein Leben in die Hand nimmt, dass diese Lebenskraft Gottes in mir ist, ist die Voraussetzung dafür, dass wir davon überhaupt etwas erzählen können. Aber diese Lebenskraft, die Heil bringen wird, die so lebensbejahend ist und die gesund machen kann, wenn wir diese geschmeckt haben, wenn wir verstanden haben, so eine Ahnung davon bekommen haben, was das bedeutet, hey Leute, dann wird es diesen Push nach vorne geben. Dann werden wir erzählen von einem Reich, das so voll Annahme ist, in dem niemand allein am Bahnhof stehen muss, angefüllt von Friede und Freude, von diesem umfassenden Shalom Gottes, einer Herrschaft der Leichtigkeit, in der niemand nach Luft schreien muss, in der es Sätze wie I can't breathe nicht geben wird, in dem Gleichheit und Brüderlichkeit keine Doktrin sind, sondern eine Herzenseinstellung, wo Ehrfurcht vor dem Leben gilt und jeder ein Zuhause hat, wo Lebensräume da sind, in denen sich alles und jedes entfalten kann, wo Einklang und Vielfalt miteinander Hand in Hand gehen, wo Hierarchie dazu dient, dass Leben ermöglicht wird, dass Liebe und Dienst da sein können, wo Unterschiedlichkeit keine Wertigkeit bedeutet, sondern einfach nur ein Ausdruck von Vielfalt und Schönheit ist. Aber das sind jetzt nur so ein paar begrenzte, von mir formulierte Gedanken zu dem, was Reich Gottes bedeuten könnte. Aber das wahre Reich Gottes übersteigt selbst das. Und es wird unsere Welt heilen. Ein Reich, das kommt und das doch schon irgendwie da ist. Weil der Geist Gottes in uns lebt, dürfen wir schon heute als Erben Anteil daran haben. Dürfen wir diese Lebenskraft, den Geist Gottes, heute schon erleben und wirksam in uns werden lassen. Himmelfahrt ist ein Weckruf an uns. Raus aus dem Gaffer-Modus hinein in eine Leidenschaft des Reiches Gottes. Ich bin mal ehrlich, wir haben ein Jahr lang jetzt viel gegafft. Und ich frage mich manchmal, wo sind wir mit unserer Leidenschaft? Wo sind wir mit dem Reich Gottes? Ist das noch eine Botschaft, die wir transportieren? Oder reden wir eben über andere Fragen? Begrenzen das Reich Gottes auf irgendwelche Fantasien, Lobpreiszeiten und die Fragen, was im sexuellen Leben erlaubt ist und was nicht? Ich glaube, wir haben als Gemeinde hier noch einen ganz langen Weg vor uns. Aber ich denke, mit dem Hoffnungsfest, das wir heute irgendwie beginnen, kann so eine Etappe für uns sein. Eine Etappe, neu darüber nachzudenken, was Reich Gottes Kultur bedeutet. Diese Freude neu zu entdecken, die wir haben dürfen, weil Gottes Lebenskraft in uns sein kann. In uns pulsieren möchte, etwas bewegen will auf dieser Erde. Und so erzählt die Apostelgeschichte dem Freund Gottes, wie die Apostel jetzt ausgerüstet mit der Lebenskraft des Heiligen Geistes als Kirche Jesu in dieser Welt vom Evangelium des Reiches Gottes erzählen. Und überall da auf der Welt, wo Menschen dem vertrauensvoll irgendwie zustimmen, anfangen, das für sich anzunehmen, etwas Neues aufbricht. Es entstehen überall auf dieser Welt Gemeinschaften, in denen die Prinzipien des Reiches Gottes, diese Reich-Gottes-Kultur zeichenhaft mit hoher Attraktivität. Die Menschen sind geströmt, gerade die, die am Rand standen. Wo dieses Evangelium vom Reich Gottes so viel Transformationskraft hat, dass es ein ganzes Imperium auf den Kopf gestellt hat, in wenigen Jahrhunderten. Und es erzählt diese Geschichte, die Apostelgeschichte, was passiert, wenn das Reich Gottes um sich greift, wenn Menschen gefüllt von der Kraft des Geistes in dieser Welt unterwegs sind. Und die Apostelgeschichte ist ein offenes Buch. Sie endet nicht wirklich. Denn sie wird fortgeschrieben bis zum heutigen Tag und sie wird fortgeschrieben bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, um auf dieser Welt endgültig das Reich des Vaters aufzurichten. Und dann wird alle Schöpfung eskalieren vor Freude. Das wird eine Party sein, da wird Weihnachten und Ostern, wie wir es feiern, richtig ins Abseits gerückt werden. Aber bis dahin, bis das soweit sein wird, gelten die Worte der zwei Männer in Weiß. Nicht gaffen, sondern gehen. Das Reich Gottes und seine Herrlichkeit ist unter uns. Es ist da und wir dürfen dazu einladen, wir dürfen darauf hinweisen, wir dürfen Zeugen von dem sein, was Gott getan hat. Himmelfahrt ist also ein Fest der Hoffnung und der Zuversicht, dass das, was Gott verbunden hat, für ewig verbunden sein wird. Dass wir einen großen Bruder haben, der uns vorausgegangen ist, um in dem Raum zu sein, der von Gottes Reich geprägt ist. Und er darf uns dazu animieren, vom Gaffen zum Gehen zu kommen, weil unser großer Bruder kommt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dieses Bild von Himmelfahrt, das uns neu bewusst macht, dass du ein Retter bist, der uns vorangegangen ist. Und dass diese Versöhnung, die du uns gebracht hast, so umfänglich und tief ist, dass wir uns keine Sorgen mehr machen brauchen. Und ich danke dir, dass diese Botschaft auch der beiden Männer uns mit Hoffnung für die Zukunft füllt, weil wir wissen dürfen, du kommst wieder und du wirst das Reich des Vaters aufrichten in Herrlichkeit. Und die ganze Erde wird davon erfüllt sein. Und Jesus, so beten wir auch für uns, da wo wir träge geworden sind, da wo wir zu Gaffern geworden sind, da wo uns die Leidenschaft fehlt, dass du uns neu belebst mit deinem Geist. Dass diese lebensbejahende und heilsame Kraft in unser Leben strömt, und wir neu mit Hoffnung und Zuversicht erfüllt sind und unser Mund davon erzählt, unser Leben Zeugnis davon ablegt, wie gut du bist. Jesus, wir wollen dich ehren mit unserem ganzen Leben. Amen.